Als hätte deine kleine Sonne hier im Haus, so schickt doch diese Heizung Wärmestrahlung aus. Dabei jedoch verbraucht sie recht viel Strom. Doch könnt ihr sparen durch Kombination. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Vielleicht wart ihr in den letzten Tagen mal auf dem Weihnachtsmarkt und habt euch dort dann vielleicht auch einen kleinen Imbiss oder ein leckeres Getränk gegönnt. Und wenn euch dabei trotz niedriger Temperatur nicht kalt war, kann das zum einen daran gelegen haben, dass Speis und Trank heiß waren, zum anderen kann es aber auch der Fall gewesen sein, dass ihr währenddessen unter einem Heizstrahler standet. Die werden inzwischen ja recht oft in der kalten Jahreszeit eingesetzt, um dafür zu sorgen, dass man sich auch länger an einem Ort aufhalten kann, ohne gleich ins Bibbern zu geraten. Denn unter ihnen wird einem so wohlig warm, dass der eisige Wind, der einem kurz zuvor noch um die Nase wehte, keine Rolle mehr spielt. Und auch wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass es bei euch zu Hause nicht ganz so eisig zugeht, dürften die meisten von euch im Winter wohl doch auf ein wenig oder auch ein wenig mehr Heizwärme angewiesen sein. Derzeit nutzt ihr dafür vielleicht eine Gasheizung, die ja, wie ihr inzwischen wisst, ökologisch nicht ganz unproblematisch ist. Wie wäre es also, wenn ihr stattdessen auch ein wenig auf Weihnachtsmarkt macht? Alles, was ihr dafür braucht, sind wärmeausstrahlende Infrarotheizung. Die gibt's nämlich auch für den Heimgebrauch. Und sie bringen einige Vorteile mit sich. Allerdings auch einige Nachteile. Also, lasst uns mal einen Blick drauf werfen. Klären wir zunächst einmal, was eine Infrarotheizung überhaupt ist. Nun, sie gehört zur Gruppe der sogenannten Stromdirektheizung. Das heißt, sie wandelt elektrische Energie in Wärme um. So wie es zum Beispiel auch ein Heizlüfter tut. Im Unterschied zu diesem erwärmt sie jedoch nicht die Luft, sondern Körper. Und mit Körper meine ich sowohl Lebende, also zum Beispiel euch, aber auch Gegenstände wie Möbel. Und auch Oberflächen wie Wände können durch sie auf eine höhere Temperatur gebracht werden. Dies tut sie, indem sie deren Moleküle zum Schwingen bringt. Eine Infrarotheizung ist also gewissermaßen eine Minisonne. Denn das, was wir von der richtigen Sonne bekommen, ist ja auch Wärmestrahlung. Und ihr habt es ja bestimmt auch schon mal erlebt, dass ihr an einem eher kühlen Tag aus dem Schatten in die Sonne getreten seid und euch sofort viel wärmer gefühlt habt. Genau so ein angenehmes Gefühl kann euch auch eine Infrarotheizung bescheren. Die gibt es sowohl als den schon erwähnten Heizstrahler, bei dem ihr direkt auf das rot glühende Heizelement schauen könnt, oder aber als Plattenheizung, bei der das Heizelement von einer sich davor befindlichen Platte verdeckt ist. Letztere ist besonders für den Einsatz in Wohngebäuden geeignet. Denn diese Frontplatte kann ganz unterschiedlich gestaltet sein und sich so perfekt in den Raum einfügen. In einigen Fällen so gut, dass eure Gäste nicht mal merken werden, dass sie gerade vor einer Heizung stehen. So gibt es Infrarotheizungen, die ihr euch als Bild an die Wand hängen könnt. Ihr habt sogar die Möglichkeit, das Motiv dafür selbst zu wählen. Andere wiederum verbergen sich hinter einem Spiegel oder einer beschreibbaren Tafel. Gestaltungstechnisch machen Infrarotheizungen also schon mal mehr her als herkömmliche Heizkörper. Und auch was die Wärmeabgabe angeht, haben sie die Nase vorn. Denn Heizkörper arbeiten ja vorrangig mit Konvektion. Sie ziehen also unten kühle Luft ein, erwärmen sie und pusten sie dann oben wieder in den Raum zurück. Und dies hat einige Nachteile. Der erste wäre, dass dadurch im Raum ein Temperaturgefälle entsteht. Es also am Boden eher kühl ist, oben an der Decke hingegen ziemlich warm. Und dazwischen so wie ihr es haben wollt. Bei Strahlungswärme hingegen herrscht auf allen Ebenen die gleiche Temperatur. Zum Zweiten wird bei diesem stetigen Kreislauf sich abkühlender und wieder erwärmender Luft auch einiges an Staub aufgewirbelt, was insbesondere für Allergiker belastend sein kann. Auch hier geht der Punkt wieder an die Infrarotheizung, dass bei der ja keine Luftzirkulation gibt. Dass sie Gegenstände direkt erwärmt, also ohne den Umweg über die Luft zu gehen, hat noch weitere Vorteile. So muss nach dem Lüften weniger stark nachgeheizt werden, denn geht die Wärme direkt zu den Gegenständen, hat ein Austausch der im Raum befindlichen Luft ja keinen allzu großen Einfluss auf deren Temperatur. Und Wände, die per Strahlung erwärmt werden, laufen auch weniger Gefahr, feucht zu werden und somit anfällig zu sein für Schimmelwuchs. Die Thematik hatten wir ja gerade erst wieder in der letzten Folge. Wie ihr also seht, ist Wärmestrahlung eine tolle Sache. Auf diese Weise einen Raum zu heizen, kann sogar Einsparungen bringen. Denn wir fühlen uns dann teils schon bei geringeren Temperaturen wohl. Anstatt also die Raumluft auf 22 Grad zu erwärmen, reichen unseren Körpern vielleicht schon 19 Grad. Und wie ihr ja sicherlich noch aus unserer Folge zur optimalen Raumtemperatur wisst, spart ihr mit jedem Grad weniger 6% an Energie. Klingt doch erstmal ganz effizient, oder? Ja und nein. Aber dazu gleich. Vorher will ich euch noch ein paar weitere Vorteile von Infrarotheizung nennen. Da wäre die einfache Installation. In den meisten Fällen könnt ihr diese selbst erledigen. Ihr müsst sie einfach nur an Wand oder Decke befestigen und dann den Stecker in die Steckdose stecken. Manche Geräte haben auch Füße und können problemlos von Ort zu Ort transportiert werden, wo immer ihr sie gerade braucht. Sie sind auch unkompliziert in der Bedienung und so einfach aufgebaut, dass sie keiner Wartung bedürfen. Wenn ihr sie regeln wollt, braucht ihr lediglich ein externes Thermostat. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, analog, digital, per Funksteuerung. Also kein Kopfzerbrechen wie bei den Einstellungen der alten Heizkessel. Demgegenüber können Infrarotheizungen übrigens noch damit punkten, dass für sie weder Heizöl noch Flüssiggas besorgt und gelagert werden muss. Und auch Schornsteinfegertätigkeiten sind nicht erforderlich. Krach macht sie auch keinen. Und nach dem Motto Save the best for last? Sie sind echt günstig. Eine Infrarotheizung bekommt ihr schon für wenige 100 Euro. Eigentlich sogar schon für unter 100 Euro, aber da ist dann Vorsicht angeraten. Wie heißt es so schön, wer billig kauft, kauft zweimal. Allzu günstige Geräte sind nämlich teils von so schlechter Qualität, dass sie schon nach kurzer Betriebsdauer überhitzen. Also besser ein wenig mehr investieren und euch auch den Hersteller ein wenig genauer ansehen. Falls ihr jetzt denkt, bei so vielen tollen Eigenschaften gibt es doch bestimmt auch einen Haken, dann liegt ihr richtig. Denn bei der Anschaffung mögen Infrarotheizungen zwar andere Heizsysteme um Längen schlagen, bei den Betriebskosten sieht es dann aber genau andersherum aus. Denn wie gesagt, sie arbeiten mit Strom. Und der ist ja unser teuerster Energieträger. Während wir für Gas derzeit etwas 12 Cent die Kilowattstunde zahlen, sind es beim Strom etwa 40 Cent, also mehr als das Dreifache. Auch wenn ihr bei der Nutzung einer Infrarotheizung Energie einspart, da ja weder Wasser noch Luft erwärmt werden müssen, ausgleichen lässt sich der Preisunterschied damit trotzdem nicht. Denn im Gegensatz zu Wärmepumpen, deren Wirkungsgrad ja, wie ihr wisst, so zwischen 200-500% liegt, haben sie nur einen Wirkungsgrad von 100, wandeln also eine Kilowattstunde Strom in eine Kilowattstunde Wärme um. Wenn ihr nun versuchen würdet, allein mit Infrarotheizungen den Wärmebedarf eures Hauses zu decken, sagen wir mal 20.000 Kilowattstunden, dann wären das Heizkosten von 8.000 Euro. Da hinzu käme dann ja auch noch die Warmwasserbereitung. Außerdem gilt es zu bedenken, dass ein so hoher Strombedarf zu einer Netzüberlastung führen könnte. Von eurer Hauselektrik ganz zu schweigen. Infrarotheizungen sollten übrigens immer an eine eigene Steckdose angeschlossen werden. Wenn dort, wo die Heizung hin soll, keine ist, müsst ihr eine neue installieren lassen. Überhaupt solltet ihr genau planen, wo der beste Ort für sie ist. Denn wirklich warm wird es nur innerhalb ihres Strahlungskegels. Und damit ihr genug Wärme bekommt, muss die Heizleistung auf den Raum ausgelegt sein. Aber Achtung, Infrarotheizungen können 100 und mehr Grad heiß werden. Wenn ihr also Kinder habt, müsst ihr aufpassen, dass die sich nicht daran verbrennen. Dann die Heizung vielleicht eher an der Decke anbringen. Obwohl manche Menschen es auch als unangenehm empfinden, wenn ihr Kopf so direkt angestrahlt wird. Ist also alles doch gar nicht ganz so einfach. Was bedeutet das nun? Die Infrarotheizung hat durchaus einige Vorteile. Als alleiniges Heizsystem ist sie doch nur für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet. Denn nur bei einem wirklich geringen Heizbedarf kann sie kostengünstig für Wärme sorgen. In dem Fall solltet ihr auf jeden Fall auch einen Fachbetrieb für die Planung ins Boot holen. Denn die Heizlastberechnung gestaltet sich dort dann nämlich auch etwas anders als bei wassergeführten Systemen. Für alle anderen Gebäude, insbesondere un- oder kaum sanierte Altbauten, gilt nur als Zusatzheizung. So könnt ihr eine Infrarotheizung für Räume verwenden, die ihr sonst nur selten nutzt. Das Gästezimmer zum Beispiel oder das Bad. Auch für Ferienwohnungen und Wochenendhäuser eignet sie sich gut. Ihr profitiert dann auch von ihrer schnellen Reaktion. Kaum habt ihr sie angeschaltet, wird es auch schon warm. Andere Heizsysteme sind da viel träger. Und auch für Notfälle wie den Ausfall eurer Zentralheizung lohnt es sich, eine Infrarotheizung zur Überbrückung parat zu haben. Einen äußerst interessanten Anwendungsfall hat vor kurzem die Technische Universität Dresden entdeckt. In ihrer Studie Potenzialbewertung von Infrarotheizungen als Spitzenlastabdeckung haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen festgestellt, dass der Einsatz von Infrarotheizungen dazu führt, dass sich die Vorlauftemperatur senken lässt. Und die ist ja, wie wir vor kurzem noch einmal erläutert haben, eine wichtige Größe, wenn es um die Machbarkeit und Effizienz einer Wärmepumpe geht. Der Studienaufbau sah wie folgt aus. Es wurde ein Einfamilienhaus mit einer Nutzfläche von 160 Quadratmetern genommen, dessen Dämmstandard der Wärmeschutzverordnung von 1995 entsprach und das mit einem Gas-Niedertemperaturkessel beheizt wurde. Dieser arbeitete mit einer Vorlauftemperatur von 70 Grad und einer Rücklauftemperatur von 55 Grad. In dem in 7 der 10 Räume zusätzlich Infrarotheizungen an Wand und Decke angebracht wurden, ließ sich die Vorlauftemperatur auf 40 und die Rücklauftemperatur auf 30 Grad senken. Und somit in einen Bereich, der auch für eine Wärmepumpe machbar ist. Deshalb wurde dann im nächsten Schritt die Gasheizung durch eine Luftwärmepumpe ausgetauscht. Die, wie wir ja im Wärmepumpenvergleich gezeigt haben, die am wenigsten effiziente der drei Arten ist. Dafür aber auch die billigste und am wenigsten aufwendig zu installierende. Jedenfalls hat sich gezeigt, dass durch den Einsatz von Infrarotheizungen nicht nur die Vorlauftemperatur des gesamten Heizsystems gesenkt werden kann, sondern die Wärmepumpe auch nicht mehr auf die ganz tiefen Temperaturen ausgelegt werden muss. Denn an den richtig kalten Tagen übernehmen einfach die Infrarotheizungen die Bereitstellung der Wärme. Da es davon ja nicht so viele gibt, liegt die Hauptarbeit bei der effizienteren Wärmepumpe. Die Infrarotheizungen decken nur so zwischen 26% und 38% des Energiebedarfs. Als monoenergetische Hybridheizung sind die beiden also ein wirklich gutes Team. Und das Beste daran? Es muss dafür weder zusätzlich gedämmt werden, noch braucht es neue Heizkörper oder den Einbau einer Fußbodenheizung. Somit lässt sich der Umstieg auf eine Wärmepumpe viel leichter, schneller und günstiger vollziehen. Das ist natürlich erstmal nur eine Studie, die sich auch nur mit einem einzigen Gebäude befasst hat. Und mit einer Heizlast von 57,2 Watt je Quadratmeter war dieses auch nicht gerade ein Energiefresser. Wenn ihr euch noch an meine Folge zu den Energieeffizienzklassen erinnert, dann wisst ihr, dass die meisten Häuser auf mehr als das Doppelte kommen. Ob diese Kombi da dort dann auch möglich wäre, sollen weitere Untersuchungen zeigen. Und auch die Wirtschaftlichkeit soll dann noch genau betrachtet werden. Aber der Ansatz klingt doch, finde ich, schon mal sehr interessant. Mit zwei strombasierten Heizsystemen ein fossilbetriebenes ersetzen. Und das schnell und unkompliziert. Natürlich sollten die beiden dann mit Ökostrom betrieben werden. Oder noch besser, eigenem Solarstrom. So verweist einer der Untersuchenden, Professor Dr. Joachim Seifert, darauf, dass sich das auf diesem Weg gesparte Geld dann ja in eine große PV-Anlage investieren ließe. Ein Gewinn auf allen Ebenen also. Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass die Infrarotheizung ein sehr nützliches Heizsystem sein kann. Man darf ihr halt nur nicht zu viel zumuten. Sonst leidet die Leitung und euer Geldbeutel. Aber mit einem starken Partner wie einer Wärmepumpe an der Seite, sowie bei nur gelegentlichen und kurzen Einsätzen, kann sie ihre Stärken voll ausspielen. Solltet ihr diesen Vortrag auch stark gefunden haben, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Würdet ihr gern noch mehr wissen, dann meldet euch unter energetischeffizient@dha.net oder schaut euch die verlinkten Artikel an. Ich werde jetzt erstmal zum Weihnachtsmarkt Heizstrahler auschecken. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder zu unserer Weihnachtsfolge. Bis dahin, macht's gut!